wenn Sie sich erinnern, zwei Dinge vorgeschlagen vor Weihnachten. Das eine ist ein Gespräch mit Interessentinnen über Themen aus dieser Vorlesung. Das hat stattgefunden am 3. Jänner. Ich habe es auch aufgenommen, es funktioniert alles. Ich habe es nur noch nicht hineingestellt auf den Server. Sie werden das, ich werde es vermutlich heute noch machen und ich werde es zusammen mit dem Dokument für die heutige Vorlesung unter Tondokumente zur Verfügung stellen. Sie haben das ja vermutlich schon alle gesehen, dass wir hier die Tondokumente mit einer kurzen, sehr kurzen Beschreibung davon haben, worum es da geht. Also dieses Dokument wird da drinnen stehen. Und ich habe eine längere, detailliertere, sachliche Explikation des Wahrheits- und Darstellungsproblems im Traktatus beim Wittgenstein geschrieben und im Wiki zur Verfügung gestellt. Ich werde im Laufe der heutigen Stunde darauf nochmal kommen. Das ist etwas, was Sie lesen können, was von der sozusagen Schlüssigkeit und Kompaktheit der Argumentation ein bisschen fassbarer und methodisch geordneter ist, wenn ich so sagen kann, als das, was ich in der Vorlesung, die doch manchmal sprunghaft vor sich geht, präsentiere. Das heißt, wenn Sie was zum konzentriert lesen und sich dran anhalten haben wollen, dann empfehle ich Ihnen das. Das wird auch ein Teil der Prüfung sein. Also es kann sozusagen, wie sagt man, es kann zur Prüfung kommen. Nicht, dass ich da sehr viel Wert darauf lege. Also die, es wird keine Prüfung sein in dem Sinn, dass Sie abgefragt werden, sondern der Zweck philosophischer Beschäftigung ist, dass man sachorientiert in der Lage ist, Probleme selber zu formulieren und ein Stück weiter zu entwickeln in gedanklicher Arbeit. Und das wird der wichtige Punkt sein, der mich leitet, also bei meiner Fragestellung. Jetzt Rekapitulation. Ich glaube, dieses Bild ist dem
Gibt es auch die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung zu
machen? Ja, sicher. Es gibt ganz gesetzlich die Notwendigkeit, vier Prüfungstermine anzubieten. Der erste Termin, den biete ich sozusagen mal generell für den 28. an. Ich würde sagen, diejenigen, die da keine Zeit haben oder die eine mündliche Prüfung machen wollen, machen sie mit mir etwas aus. Wir können es in der Sprechstunde machen. Das ist auch Gelegenheit, Fragen, die Sie speziell interessieren, genauer anzusehen. Ich gehe sozusagen davon aus, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die will mich gar nicht so besonders genauer kennenlernen. Die möchten eine entsprechende Bestätigung für eine Qualifikation, hier teilgenommen zu haben und das rezipiert zu haben. Und andere, die vielleicht mehr Anliegen haben, für die wir Sprechstunde in Ordnung, schreiben Sie mir eine E-Mail, dann machen wir uns was aus. Diese Skizze, wenn ich mich recht erinnere, ist dem Crash des Beamers zum Opfer gefallen. Ich werde da jetzt aber nicht darauf eingehen, weil ich doch heute maßgeblich am Wittgenstein zum Wittgenstein kommen möchte. Das ist eine Skizze aus einer anderen Lehrveranstaltung, die Ihnen aber vielleicht, wenn ich es noch ganz kurz sage, in Erinnerung rufen kann, was in etwa die Konstruktion der Wahrheitsfunktionen und insbesondere des Begriffs bei Frege ist. Also erinnern sich, die Themenstellung beim Frege war die, dass er mit mathematischen Mitteln eine Analyse dessen versucht hat, was wir in der Logik als Begriffsgebrauch erkennen. Und wir haben darüber das letzte Mal ja schon noch ein bisschen geredet, was da die Herausforderung ist, dass jemand sagt, wir können nun wirklich mit einer Formalwissenschaft an das herangehen, was wir bisher als eine, wie soll ich sagen, gepflegte Beschäftigung mit dem menschlichen Verstandesvermögen, mit dem menschlichen Verstandesgebrauch betrachtet haben. Da gibt es also einen gewissen dissonanten Effekt, könnte man sagen. Es ist zwar immer so gewesen, dass die Mathematik verstanden worden ist als eine besondere Auszeichnung menschlicher Wesen. Hasen und Enten rechnen nicht. Ne? Das wird man sicher sagen können. Also man, ziemlich sicher kann man das sagen. Ich glaube nicht, dass die Integrale entwickeln. Also die Fähigkeit zum Rechnen ist eine immer schon verstanden worden als eine Besonderheit der menschlichen Lebewesen. Dass aber jetzt die Errungenschaften aus dem Bereich dieser Einzelwissenschaft, wenn auch hervorgehobenen Einzelwissenschaft, verwendet werden, um zu erklären, was diese zentrale Fähigkeit des menschlichen Wesens, nämlich zu denken, Verstandesgebrauch zu praktizieren ist, das ist etwas, was in maßgeblicher Art und Weise für das 20., 21. Jahrhundert von Frege eingesetzt worden ist. Und also das so viel nur zur Erinnerung. Und das, was heißt jetzt das hier?
Ja? Eine Anmerkung dazu. Menschliche Eigenschaft, es ist in einer Woche in Science oder F gewesen, dieser Bericht über Indianer im Amazonas,
ja.
Ob Sie es gelesen haben, die außer eins und vieles nicht zu unterscheiden.
Das ja.
Ist sozusagen zum Beispiel Mathematik überhaupt nicht zu erwähnen. Das heißt, also anscheinend kann man das als zwar den Menschen mögliche Sache nehmen, aber nicht für alle Menschen gültig, nicht in gewisser Weise. Das müsste man nicht so einschränken, wenn Frege das sozusagen auf den Menschen sozusagen meint, er wahrscheinlich eher sozusagen den europäischen oder zumindest den Gebieten. Also es scheint ein bisschen eurozentristisch zu sein, die ganze Geschichte.
Also ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sehe das so, dass es den Menschen möglich ist, das zu entwickeln. Weil wenn wir von Platon eben ausgehen mit seinem Menon, dann wird es ist wirklich diese Wiedererinnerung, die möglich ist, dass wir Mathematik in unserem Geist entwickeln können. Und dass wir aber jemanden brauchen, eine Bezugsperson, die das mit uns entwickelt. Denn das kommt schon auch heraus, ja? Dass ja der pythagoreische Lehrsatz schon da war, ja? Den hat es ja schon gegeben.
Und da ist jetzt... Ja. Gut, da ist natürlich jetzt eine ganz starke zusätzliche Voraussetzung mit der Wiedererinnerung. Ich würde das ein bisschen zurückschrauben und würde sagen, was Sie sagen, oder eine Reihe von dem, was Sie sagen, kann man so formulieren, dass man sagt, auch dieser Amazonas-Stamm, wenn das so ist, ich habe davon auch gehört, das ist ein beliebtes Beispiel, auch dieser Amazonas-Stamm zeichnet sich dadurch aus, dass die rechnen lernen könnten. Ja, und die Frage der, und das unterscheidet sie von den Enten, ja, weil das wird nicht gehen mit den Enten. Und es ist die platonische Deutung dieses Umstands, dass die das können, ist die Wiedererinnerungslehre. Ja? Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man sich das zurechtlegt. Ja? Das muss man nicht nach Platon machen. Man muss die Sache nicht so sehen, dass man sagt, es gibt solche, es gibt sozusagen fix derartige Strukturen, Verstandesstrukturen, Fähigkeiten oder sowas ähnliches und die scheinen quasi durch die Zeiten hindurch, durch die Stämme und so weiter, und wir erinnern uns dieser Urgegebenheiten. So muss man es nicht sehen, aber das ist nicht wirklich jetzt mein Thema. Aber das eine ist natürlich an dieser Sache zu beachten, dass die von mir angezettelte Rede, dass Menschen was Besonderes sind, weil sie diesen Vernunftgebrauch haben, das ist etwas, was man sich, wenn man Philosophie treibt, nicht leicht abgewöhnen wird können. Da kann man sozusagen bis zu gewissen Grenzen gehen. Das ist ja der Grund, warum, das ist auch einer der Gründe, warum ich begonnen habe und auch wieder zurückkommen werde auf Hirnphysiologie. Wo man sozusagen bis zu einer Grenze kommt, wo man sagt, der menschliche Vernunftgebrauch ist nichts anderes als dieses und jenes Nervengeschehen. Nicht? Also da reibt sich die Philosophie mit ihrer Absicht, den Vernunftgebrauch des Menschen zu beschreiben, wiederum mit anderen Wissenschaften, in dem Fall der Hirnphysiologie. Aber das habe ich jetzt ein bisschen gedankenlos sozusagen, nein, nicht gedankenlos, ich habe es als einen Referenzpunkt angesprochen. Ist nicht eigentlich das, worüber ich jetzt reden wollte. Ne? Dazu kurz, Sie haben, das habe ich Ihnen genauer expliziert, Sie haben hier die Wahrheitsfunktion. Ja? Die Wahrheitsfunktion, die folgende Rolle übernimmt einem Ausdruck. Hier haben Sie den Ausdruck, hier haben Sie sozusagen einen Quadrierungsausdruck, einem Ausdruck einen Wert zuzuordnen. Das kann man mengentheoretisch fassen und das, der Wert ist 0 oder 1, W oder F, wahr oder falsch, was immer man sagt. Dieser Ausdruck als ein mathematischer Ausdruck hat Variablen. Wie operiert man mit Variablen? So, dass man sie substituiert für sie und zwar aus der Reihe an diesem Beispiel einfach der natürlichen Zahlen. Und wenn man das reinsetzt, dann kriegt man einen Verlauf, einen Prozess. Also nehmen wir 2 als Substitutionsinstanz für dieses x hier. Dann haben wir 2, y ist 2 zum Quadrat. Und dann kann man, wenn man den entsprechenden y-Wert auch einsetzt, kriegt man eine Aussage, eine mathematische Aussage, einen Satz, kriegt man eine Formel, die nicht einfach eine Formel ist, sondern die auch eine Behauptung symbolisieren soll. Und diese Behauptung wird dann der Wahrheitsfunktion unterzogen, indem sie wahr oder falsch zugeordnet kriegt. Der entscheidende Switch von der Mathematik in die Logik ist der, dass der Frege sagt, man kann einen solchen Ausdruck wie etwas ist 2 zum Quadrat, kann man als Begriff interpretieren. Man kann sagen, dieses 2 Quadrat ist y, ist nicht einfach ein mathematischer Ausdruck, sondern das ist der Begriff von, wenn man 2 quadriert, dann ist das das. Da haben wir noch immer eine leere Stelle drinnen. Das ist dieses Etwas, dieses Unbestimmte, etwas, das etwas, das entsteht, wenn man 2 quadriert. Das ist noch nicht festgelegt. Das Quadrat von 2, der Frege sagt, die Quadratwurzel, der Begriff der Quadratwurzel steht da drinnen. Das ist hier der gedankliche Anteil, die gedankliche Investition, die da drinnen ist. Und die Besonderheit der Frege'schen Idee besteht jetzt darin, dass er sagt, diese gedanklichen Gehalte, etwas, was entsteht, wenn man 2 quadriert. So ein gedanklicher Gehalt ist zu charakterisieren mit Hilfe der Wahr-Falsch-Zuordnung. Ein gedanklicher Gehalt ist das etwas, was entsteht, wenn man 2 quadriert, nur dann, nach Frege, wenn man Aussagen von der Art und Weise 2 zum Quadrat ist 7, 2 zum Quadrat ist 27, 2 zum Quadrat ist 77, 2 zum Quadrat ist 4, wenn man solche Aussagen kompetent beurteilt. es ist wirklich ein sehr naheliegendes Motiv. Nicht? Stellen Sie sich vor, das ist mein Beispiel immer an der Stelle, Sie machen Volksschullehre und Sie müssen die elementaren Rechenaufgaben überprüfen, weil die Kids sollen ja irgendwie vorbereitet werden für die Aufgaben der Zivilisation. Und wie machen Sie das, dass Sie herausfinden, dass das Kind verstanden hat, was Quadrieren ist, nicht? Oder was Addieren ist und so. Das geht nur so und das können Sie dem Kind auch nur so klar machen, dass Sie sich anschauen, welche Resultate dieses Kind akzeptiert und nicht akzeptiert und dass Sie es entsprechend verstärken oder nicht verstärken. Das ist jetzt zugegebenermaßen wieder ein behavioristischer Außenblick auf die Sache. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen zu kompliziert ist, als dass ich mich da jetzt einlassen würde drauf. Der wichtige Punkt für meinen Zweck ist der, zu sagen, die Intuition, dass man verstanden hat, was es heißt, zu quadrieren, diese Intuition besteht darin, dass man sagt, man kann an der richtigen Stelle diese entsprechenden Formeln behaupten oder zurückweisen. Also wenn das Kind sagt, 2 zum Quadrat ist 7 ist falsch und 2 zum Quadrat ist 8 ist falsch und 2 zum Quadrat ist 4, ja, das ist okay, dann sagen wir, das hat verstanden, worum es an dieser Stelle beim Quadrieren geht. Wir müssen es natürlich mehrfach abchecken, nicht? Dass es nicht nur das eine auswendig gelernt hat, ist zum Beispiel der wichtige Punkt, ne? Dass es nicht einfach 4 Fälle auswendig gelernt hat, sondern dass es konsistent die richtigen Antworten gibt. Und wie kriege ich das hin, wie kriege ich das hin von der Formalisierung her? Wie fasse ich das formal, dass das Kind konsistent die richtigen Aussagen macht? Indem ich die Zuordnungen, also das ist nichts, in die Zuordnungen überblicke, das ist nichts anderes als das Multiple-Choice-Verfahren oder sowas ähnliches. Man sieht, ob die Häkchen richtig gemacht sind. Das ist die Idee, die hier dahinter steckt, mit einer und dieses blaue Ding, wenn ich das jetzt vielleicht dann noch abschließend sagen kann, nicht? Dieses blaue Ding soll symbolisieren, mit dem Pfeil soll symbolisieren die Begriffsidee. Nicht umsonst sieht das so ein bisschen wie Pac-Man, so wie diese Pac-Man-Pillen aus. Nicht? Begriffe sind, das habe ich noch nicht überlegt, aber es wäre interessant, Begriffe nach dem Pac-Man-Muster an der Stelle zu sagen, diese gefräßigen Pillen, nicht? Die im Computerspiel herumlaufen und Dinge verschlucken. So ähnlich ist das auch. Ein Begriff ist insofern, der Frege sagt übrigens, das ist gar nicht so absurd, der Frege sagt ungesättigt. Das ist der entsprechende Fachausdruck beim Frege, das ist tatsächlich ein Fachausdruck. Begriffe sind ungesättigt, das heißt, die brauchen Nahrung und womit sättigt man Begriffe? Mit der Einsetzung von Namen. Also dieser ungesättigte Begriff, was ist diese Ungesättigtheit? Der Begriff wartet darauf, einem in ihn eingesetzten Namen einen Wahrheitswert zuzuordnen. Und da, also der Begriff ist die Möglichkeit, einem eingesetzten Namen einen Wahrheitswert zuzuordnen, woraufhin das Ergebnis ein Satz wird. Also eingesetzt in den Begriff ergibt sich ein Satz. Dieser Satz hat dann einen Wahrheitswert. Das ist dann wieder ein gesättigter Ausdruck. Und die wichtige Funktion des Begriffes besteht darin, Namen mit Hilfe eines Inhalts, eines bestimmten Inhaltes, und der Inhalt ist an dieser Stelle eben Quadrieren, mit Namen mit Hilfe eines Inhalts einen Wahrheitswert zuzuordnen. Das ist die Frege-Idee.
Ich werde Sie heute noch drauf kommen. Wittgenstein hatte das dann ganz gleich interpretiert. Gerne diese Geschichte mit dem Rätsel. Weil sagt, das Rätsel gibt es nicht. Es gibt also nur sozusagen Antworten und Fragen.
No, das ist aber nicht ganz gleich. Also das hat der Wittgenstein schon gesagt, aber dass das dasselbe ist, würde ich bezweifeln.
Er sagt, es ist immer entscheidbar.
Nein, da, äh, ich, Okay, das ist was anderes, die Entscheidbarkeit. Okay. Nein, ich komme aber direkt, da können wir nochmal weiter drüber reden. Ich komme auf das direkt heute tatsächlich zu sprechen. Wollte das nur in Erinnerung rufen und habe Ihnen noch eine zweite Sache zum in Erinnerung rufen hier gebracht. Das hatte ich da auch an der Tafel in der Stunde vor Weihnachten. Diese Skizze der semantischen Zusammenhänge, die sich mit Frege ergeben haben. Ich sollte an der Stelle vielleicht auch schon vorblickend etwas über Semantik sagen, warum es ganz wichtig ist, an der Stelle über semantische Zusammenhänge zu reden. Wir haben das schon auch berührt. Wogegen setzt sich Semantik ab an dieser Stelle? Ich sage es einmal ganz scharf im Hinblick auf die Hirnforschungsdebatte gegen Physiologie, nicht gegen Physik. Semantik setzt sich ab gegen eine Betrachtungsweise der Welt und auch der Möglichkeiten des Menschen, die sich darauf konzentriert, dass es sich um konstatierbare Sachverhalte handelt, die kausal miteinander verbunden sind. Was ist der Unterschied dazwischen, den die Semantik aufbaut? Der Unterschied ist der, dass wir in der Semantik darüber reden, dass es nicht einfach Sachverhalte gibt, sondern dass es Zeichen gibt, dass es Bedeutsames gibt. Ich habe das ja mehrfach hier schon durchgespielt, was die sozusagen besondere Herausforderung ist, und werde das auch in weiterer Folge noch machen. Deswegen erspare ich es mir hier direkt zu illustrieren, dass es in der Welt Bedeutung gibt, sagen wir mal so. Das ist eigentlich schon zu viel gesagt. Nein, das muss ich wieder zurücknehmen. Es ist nicht. Das ist schon sehr irreführend zu sagen, dass die semantische Sichtweise etwas damit zu tun hat, dass es in der Welt Bedeutung gibt. Es ist nicht unwichtig, dass mir das jetzt sozusagen herausgerutscht ist, weil das ist nämlich schon ein Schritt, den man diskutieren müsste und der möglicherweise zu viel ist. Die erste Zugangsweise der semantischen Betrachtung ist, wir untersuchen bestimmte Phänomene der Welt nicht im Hinblick darauf, dass sie sich irgendwie zusammensetzen oder kausal verbunden sind miteinander, sondern wir untersuchen sie darauf, dass sie Bedeutung haben. Das paraphrasiert jetzt, dass sie etwas meinen, dass wir darunter etwas verstehen, wie immer das gefasst werden soll. Wir werden, wenn wir zum Traktatus kommen, gleich dann sehen, dass es mit dieser Einführung eine besondere Schwierigkeit hat, dass nämlich die Frage, na und was meinst und was ist es, eine Bedeutung haben, wie erklärst du das, wovon du redest, wenn du von Bedeutung redest oder wenn du von Zeichen redest, dass das eine ganz bestimmte Sprengkraft entwickelt, diese Frage. Der Grund, warum ich jetzt hier es nenne, ist, weil der Frege, der als Mathematiker noch gar keine Interessen gehabt hat für erkenntnistheoretisch physikalistische Fragen, ganz einfach eine Betrachtungsweise vorgegeben hat, die urtümlich semantisch gewesen ist. Also der Frege hat völlig bedenkenlos mit einem Begriff wie Bedeutung und mit Sinn operiert. Das hat er einfach eingeführt als Mathematiker. Das ist deswegen verständlich, weil Mathematiker das Problem schlicht nicht haben, das ich gerade angesprochen habe, nämlich dass es einen Unterschied geben könnte, zum Beispiel zwischen einem Laut-Event und der Bedeutung eines Laut-Events. Nicht? Ich werde den Unterschied zwischen Lautereignis, also akustische Wellen und akustische Wellen sagen etwas. Diesen Unterschied werde ich in Zukunft, ich habe es ja schon ein bisschen verwendet, wir werden noch weiter ein bisschen ausbauen, als einen Unterschied zwischen physikalisch und semantischer Betrachtung von Phänomenen. Und auf diesen Unterschied kommt man im Rahmen von Einzelwissenschaften natürlich. Ne? In dem Moment, in dem wir mit Tonbändern und Minidisc-Recordern und so weiter operieren können und Tonaufzeichnungen machen können, in dem Moment haben wir zum Beispiel das Problem, dass wir da was haben auf dem Tonband oder auf dem Computer. Und was wir auf dem Computer haben, sind Laut, nicht einmal, sind eben keine Lautereignisse, sondern ist die Frage, wie wir es beschreiben. Es sind Daten, es ist ein Datenmaterial und dieses Datenmaterial ist notwendig, sonst hören wir nichts. Ja? Also wenn wir nicht etwas haben, was in diesem Sinn als Datenmaterial zu charakterisieren ist, dann werden wir nichts hören, dann werden wir auch nicht miteinander sprechen können, weil ohne Lautbildung keine Verständigung möglich ist. Jedoch, und das ist die Schwierigkeit, Lautbildung ist nicht gleich Verständigung. Das ist jetzt genau der Punkt. Ist das mein Mikrofon? Nein, mein Mikrofon ist es nicht. Also das ist das Problem, dem wir entgegengehen. Der Frege hat dieses Problem nicht, weil er als Mathematiker, könnte man sagen, von vornherein im Bereich von Gedankenkonstruktionen, von geistigen Konstruktionen der Zahlenwelt ist, und sofern er das Ding anwendet auf die Logik, macht er sich auch keine weiteren Gedanken darüber, wie die Logik implementiert ist. Das hatte ich kurz angesprochen in der Diskussion über den Psychologismus, nicht? Über den Antipsychologismus von Frege, dass eine Auffassung, die jetzt so etwas Ähnliches, was ich mit den Laut-Events skizziert habe, mit Urteilen durchspielen würde, nämlich dass man sagt, Urteile sind auch nur möglich, dadurch, dass bestimmte Prozesse im Gehirn stattfinden, und diese Prozesse, die im Gehirn stattfinden, die sind dann eben, sind gleich die Urteile, dass das etwas ist, was der Frege von vornherein verwirft. Jetzt das nur als Erinnerung. Strich drunter, der wichtige Punkt ist, dass Frege der weiteren Philosophie ein semantisches Gerüst vorgegeben hat, das auf eine ganz ungeahnte Art und Weise produktiv geworden ist innerhalb der analytischen Philosophie, und das ist jetzt wichtig dazu zu sagen, produktiv geworden ist diesseits der erkenntnistheoretischen Fragestellungen. Das ist der Punkt, den ich zu viel gesagt habe, wie ich gesagt habe, man kann sich fragen, was sind Bedeutungen in der Welt? Weil in dem Moment, in dem man so eine Frage so formuliert, hat man eine Kombination zweier Betrachtungsweisen. Die eine Betrachtungsweise ist diese strukturgeregelte, von der Mathematik und Logik her kommende Redeweise über Sprachausdrücke, die etwas mit unseren Intuitionen zu tun hat, die etwas damit zu tun hat, wie wir wie unsere Sprache funktioniert, die aber unbeleckt ist, könnte man sagen, von der Frage, wie unsere Erkenntnis der Welt läuft und wie die Welt aufgebaut ist. Also das Letzte, was der Frege sich je gefragt hätte, ist, wie die Welt aufgebaut ist. Er war interessiert daran, zu analysieren, wie unsere Sprache funktioniert. Und wenn man jetzt aber natürlich das kombiniert und sich fragt, es muss die Art und Weise, wie unsere Sprache funktioniert, muss uns doch helfen können in der Untersuchung der Frage, wie erkennen wir die Welt und wie wie sind die klassischen philosophischen Fragen nach Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, nach Begriffskonstellationen und so möglich. Wenn man eine solche Frage stellt, dann hat man sozusagen schon ein Mischprodukt. Ich sage das deswegen, weil wir werden das dann gleich sehen, der Wittgenstein im Traktatus ist dadurch ausgezeichnet, dass er auf der einen Seite, und auf das hast du auch schon hingewiesen, auf der einen Seite diesen Rastervorschlag übernimmt, das ist seine Frege-Tradition, aber diesen Rastervorschlag konfrontiert und einarbeitet in einen erkenntnistheoretisch stimmt beim Wittgenstein nicht, aber sagen wir mal einen ontologischen Rahmen, der ontologische Rahmen, der ein Rahmen ist, wo man sich wirklich fragt, woraus besteht die Welt und wie steht unsere Sprache zu dem, woraus die Welt besteht. Und daraus ergibt sich und aus dieser besonderen Mischung zwischen Frege, ein, zwei Voraussetzungen, auf die ich zu sprechen kommen werde, und der Ontologie besteht es denn das, was der Traktat macht. Gehen wir das nochmal schnell durch. Sie haben auf dieser Schiene haben Sie die Sprachausdrücke. Das ist Name, Prädikat, also Subjektausdruck, Prädikat und Satz beim Frege. Das ist diese Sache mit, der klassische Satzaufbau der westlichen Sprachen, und an dieser Stelle ist es wirklich eurozentrisch übrigens, nicht? An dieser Stelle ist die Logik eurozentrisch, der klassische Aufbau in Subjektausdruck, Prädikatausdruck und Satzausdruck, den man auch, das ist auch wiederum etwas, das hat man voll beim Platon, nicht? Das beginnt beim Platon, das erste Mal ist das beim Platon so organisiert. Das habe ich in der Wittgenstein-Vorlesung vor einem Jahr oder sowas ein bisschen demonstriert. Das sieht er unter dem Voraussetzungsmuster von Mathematik, wie besprochen, und diesen Sprachausdrücken ordnet er jetzt semantische Begriffe zu. So kann man schon sagen, aber diese Sprachausdrücke betrachtet er unter einem semantischen Rahmen. Diesen semantischen Rahmen habe ich Ihnen nicht in der ganzen Breite vorgestellt. Da gehen ein paar Dinge mit rein aus Begriff und Gegenstand und aus späteren Schriften, die ich hier jetzt einfach hinschreibe. Und das sieht so aus, dass er sagt, ein Sprachausdruck vom Typus Namen hat als Bedeutung einen Gegenstand und ein Prädikat hat als Bedeutung einen Begriff und ein Satz hat als Bedeutung einen Wahrheitswert. Das sind Zuordnungen, die er trifft. Und Bedeutung ist in dem Zusammenhang eine fregische Sonderregelung, kann man sagen. Bedeutung beim Frege, das ist eine bekannte Geschichte, heißt nicht so sehr Bedeutung, heißt nicht Bedeutung, wie wir es normalerweise verwenden, also im Sinn von, was ist der Gehalt eines Ausdrucks, was bedeutet das im Sinn von, was willst du mir damit sagen, was ist der Inhalt, der sich damit verbindet, sondern Bedeutung ist Sachbezug, ist Referenz, wie man es auch gesagt hat. Also ein Name referiert auf ein Ding und ein Satz referiert auf einen Wahrheitswert und ein Prädikat referiert auf einen Begriff. Die Schriften von Frege, also einige Schriften von Frege, die ich nicht genau jetzt hier bespreche, werfen vorausgesetzt diesen Bedeutungsbegriff eine zusätzliche Frage auf, nämlich die Frage, wenn wir uns ansehen, wie die Sprache funktioniert, kommen wir drauf, dass es nicht reicht, nur diesen Sachbezug zu betrachten und nur den Sachbezug von zum Beispiel, also das ist der Das ist der Trigger dieser Überlegung. Ich nenne den nur ganz kurz. Wenn man, wenn Sie jetzt die mittlere Kolumne einmal einklammern und sich die Frage stellen, nehmen wir einen Namen, zum Beispiel den Namen Morgenstern und einen zweiten Namen, nämlich den Namen Abendstern, und betrachten die Bedeutung, dann ist die Bedeutung dieser beiden Namen der gleiche Gegenstand. Und im Rahmen von Sätzen ist dann die Funktion dieses Namens der Beitrag, könnte man sagen, den dieser Namen dazu leistet, dass man dem Satz, in dem der Name vorkommt, einen Wahrheitswert zuordnet. Also der Morgenstern hat so und so viel Entfernung, der Abendstern hat so und so viel, hat so und solche Lichtemissionen, der Abendstern hat so und so viele Lichtemissionen, die wir messen können. Der Beitrag, den der Name betrachtet als eine Referenzinstanz zum Gegenstand leistet, um in dem Satz zu einem Wahrheitswert zu kommen, ist dasselbe. Das ist das berühmte Extensionalitätsprinzip von Frege. Das kommt aus der Mathematik natürlich. Das ist so ähnlich, weil wenn Sie in einer Gleichung 2 plus 2 oder 4 hinschreiben, ist egal. Die Gleichung kann nicht falsch werden, nur dadurch, dass Sie einen anderen Namen für eine Zahl einsetzen. Sie sind an dieser Seite, an dieser Stelle quasi gesichert. Koreferenzielle Namen stören den Wahrheitswert der Sätze nicht, in denen sie vorkommen. So beginnt der Frege und dann stellt er sich selber ein Problem, und das ist ein berühmtes Problem, und das ist das Problem, dass es, wenn wir beim Abendstern und beim Morgenstern bleiben, Sätze gibt, in denen es sehr wohl einen Unterschied macht, wenn ich den Namen austausche. Also der Morgenstern ist tief in der Nacht zu sehen. Oder simplere Geschichte noch, in einer Situation, in der eine Person noch nicht weiß, dass das beides die Venus ist, kann ich ihr Dinge über den Morgenstern erzählen und andere Dinge über den Abendstern erzählen, und die Person wird nicht drauf kommen, dass diese Dinge zum Beispiel widersprüchlich sind, dass die sich nicht ausgehen können, weil sie nicht sieht, dass das derselbe Gegenstand ist. Aber nehmen wir es vorher mit dem der Morgenstern ist tief in der Nacht zu sehen. Dieser Satz enthält ganz offensichtlich einen zusätzlichen Faktor. Also der Faktor, den der Name im Satz auslöst, also die Rolle des Namens im Satz, ist, wie an diesem Beispiel zu sehen ist, kann noch komplizierter gesehen werden. Es kann sich ergeben, dass das noch komplizierter ist als die einfache Gegenstandsbeziehung. Und an dieser Stelle spricht dann Frege vom Sinn, nämlich von der Gegebenheitsweise des Gegenstands. Das sagt er schon auch so. Also der Morgenstern ist die Venus, die uns gegeben ist, unter bestimmten Zeitumständen zum Beispiel. Das Prädikat wäre die Gegebenheit des Begriffs, Sinn des Satzes ist ein Gedanke, zum Unterschied vom Wahrheitswert. Das ist jetzt eine etwas unebene Kombination nun tatsächlich sehr verschiedener Motive. Also das, etwas, was als krassestes auffällt, nicht? ist dieser Kontrast zwischen Gegenstand und Wahrheitswert da. Denn wenn er in dem Moment, in dem man sagt, der Name bezieht sich auf einen Gegenstand, hat man ganz, ob man es will oder nicht, hat man impliziert ein ontologisches Modell, also etwas, wo Name als Sprachausdruck sich auf die Welt bezieht und wo man also unter dem Aspekt, wir reden über Regeln der Sprachbedeutung, die Welt heranzieht, die Welt, so wie sie aufgebaut ist, aus Gegenständen heranzieht, als den Bezugspunkt für Gegenstände. Ich lasse das zweite Mal aus, komme gleich drauf. Man sieht die Spannung, die da drinnen ist, wenn man sich die Sache klar macht, dass der Satz, wenn das analog konstruiert werden sollte, wenn also der Sachbezug des Satzes analog konstruiert werden sollte zum Sachbezug des Gegenstandes, dann kann das, kann es nicht gut ein Wahrheitswert sein? Wo laufen Wahrheitswerte? Ich meine, wenn Namen auf Gegenstände sich beziehen, ja, Sätze beziehen sich auf Wahrheitswerte. Wahrheitswerte are in another league, würde man sagen. Ja. Die gehören da nicht her. Das ist eine falsche, das ist sozusagen die falsche Verwandtschaft, wenn man es so sagen will. Dazu jetzt zwei wichtige Bemerkungen. Die eine Bemerkung ist, woher kommt es beim Frege? Beim Frege kommt es daher, dass er mit Wahrheitsfunktionen arbeitet und dass er die Zuordnung von Sprachausdrücken per Funktion auf einen Funktionswert konstruiert als, der Funktionswert, das ist einfach ein Gegenstand, so wie der Argumentwert. Das, was man in die Funktion einspeist, wird durch die Funktion auf einen anderen Gegenstand abgebildet. Wahrheitswert, das ist der Zweck dieses Pfeils, den man da hatte. Nicht? Wahrheitswert ist einfach ein Gegenstand. In der funktionellen Betrachtung ist der Wahrheitswert ein Gegenstand. Wenn wir hier den Rahmen der Bedeutung und Welt darüber legen, dann wird an der Stelle quasi eklatant klar, dass diese Funktionszuordnung, die man, wie ich es vorher gesagt habe, zum Beispiel als Häkchen, nicht, als Häkchen an einer Stelle auffassen könnte, dass das nicht gut geeignet ist als Träger, als Antwort auf die Frage, worauf bezieht sich denn ein Satz zu nehmen? Die Antwort, die der Wittgenstein darauf macht, das ist jetzt der erste Punkt der Modifikation von Wittgenstein dieses Frege-Schemas ist, das fällt auch einfach weg. Gell? Das fällt weg, beim Wittgenstein steht an dieser Stelle Sachverhalt. Und das ist die Reaktion eines philosophischen Herangehens an diesen Frege-Entwurf, dass er sagt, wenn man die Sache parallel konstruiert zwischen Namen und Gegenstand und Satzbedeutung, dann muss man sagen, was dem Satz entspricht, etwas, was aus Gegenständen zusammengesetzt ist, weil der Satz ist zusammengesetzt aus Namen und sonst was, nicht? Der Satz ist natürlich nicht einfach ein Name, das ist die Platon-Geschichte, nicht? Dass der Satz nicht eine Liste von Namen ist, das sagt der Wittgenstein im Traktat ganz genauso. Der Satz ist zusammengesetzt, aber wesentlich aus Namen zusammengesetzt und formt dann ein Ganzes und die Namen, die den Gegenständen entsprechen, produzieren in der Welt Sachverhalte als Konstellationen von Gegenständen. Das ist schon direkt das Wittgensteinsche Modell. Da ist aber noch ein bisschen mehr darüber zu sagen. Also das wird hier begradigt. Die Frage, die sich dabei stellt, können Sie gleich daraus sozusagen unmittelbar entnehmen. Für die philosophische Betrachtung schwebt natürlich jetzt dann die Frage, was ist Wahrheit und was ist der Wahrheitswert, ein wenig in der Luft oder sozusagen neutraler gesagt, muss ich neu die Frage stellen, okay, was ist jetzt die Rolle, die die Wahrheit spielt? Für einen Frege spielt Wahrheit in dem Zusammenhang die Rolle einer Zuordnung zu einem Satz nach mathematischen oder anderen Regeln. Das wird neu zu klären sein. Und jetzt gibt es noch eine sehr dramatische zweite Änderung, die der Wittgenstein an diesem Frege-Bild vornimmt, und das betrifft die Prädikate. Dabei verhält es sich so, da kommen wir wieder zu unserem Pac-Man-Beispiel in einer Weise und zu dem Thema der gesättigten und ungesättigten Ausdrücke.